Ja, guten Tag. Hier sind wir wieder. Aufnahme Nummer 2. Herzlich willkommen zum SPS-Podcast vom Nerd Array. Und heute sind wir komplett. Einmal der Nils.
Moin.
Und der Patrick.
Servus.
Ja, da hört man schon dann Hallo sagen, wo wir herkommen.
Ja, richtig.
Und wollen jetzt weitermachen in unserer Serie. Als erstes steht an Feedback. Ja, ist bei mir leer. Gab kein Feedback. Ich denke, wir sind noch nicht weit
genug.
Noch nicht mal Spam im Ordner, genau. Ist nichts da. Hier nochmal für alle, die uns denn vielleicht hören. Bitte gerne Feedback an info@nerdarray.de. Ist das richtig? Ja, ne?
Ja. Ja. Kuchen kann gerne zu mir geschickt werden.
Ja. Okay.
So weit schafft mein Auto nicht.
Und als nächstes, ja, also wir wollen heute über History, ja, über die Sprachen sprechen, die wir so in der SPS-Programmierung benötigen. Vorher ist der Punkt noch erwähnenswertes oder was auch immer. Was haben wir da zu berichten? Also wir sind wieder da.
Ja, ich bin wieder gesund.
Genau.
Oder genesen, wie man heutzutage sagt, bei bestimmten Krankheiten.
Genau, genesen, das ist schon gut. Ich bin aus dem Urlaub wieder da.
Und, ich war schon immer da.
Patrick war schon immer weg.
Ich war noch nie weg, ja.
Ja, als Selbstständiger kann man sich nicht leisten, krank zu werden und Urlaub schon gar nicht, ne?
Nee, geht nicht. Nee. Ja, im August dann.
Krank oder?
eins von beiden, ich denke mir was aus.
Alles klar. Ja, neben Krankheit haben wir, oder ich, ein bisschen an der Webseite angefangen zu arbeiten, aber die ist noch nicht online. Und Auftritt für Spotify und Co. arbeiten wir auch dran, weil wir schon so ein paar Anfragen bekommen haben, ob wir nur über Apple erreichbar sind. Das wird zukünftig sich natürlich ändern.
Genau. Das heißt, auch über andere Plattformen zu erreichen. Podcaster, Podcaster-Apps oder wie auch immer die heißen. Dass wir da ja auch andere Plattformen. Werden wir weiterhin dran arbeiten. Ich hoffe, dass es bald veröffentlichen können.
Ach, bestimmt.
Dann werden wir es in LinkedIn auch veröffentlichen. Oder was haben wir noch für Kanäle? Weiß ich gar nicht. Facebook haben wir noch nicht. Ja. Mal gucken. ein paar Leute kennen uns dann vielleicht und werden wir mal sehen, wie wir das dann verbreiten. Wir wollen einmal über die SPS-Programmierung sprechen. Also ich habe damals mal mit der 19239, haben wir letztes Mal rausgesucht, dass es die DIN ist. mit der bin ich mal angefangen. Das ist im Prinzip die Ur-SPS-Norm. Und da gab es nur diese drei Sprachen. AWL, das war so mein Einstieg, so AWL-Programmierung, COP, FUP, ja, im Deutschen FUP und im Englischen.
Im Englischen FUP und im Deutschen FBD, Funktionsbausteinsprache. FBS.
Funktionsbausteinsprache, ja. Aber bei uns hieß es immer FUP, genau. Also FUP haben wir das genannt. Funktionsplan. COP für Kontaktplan und in die USA wurde es auch gerne als Ladder Diagram beschrieben und AWL Instruction List für Anweisungsliste in Deutsch. Das ist denn sehr nah an Assembler. Wirklich nur ein paar Register hin und her schubsen und irgendwie was rechnen und mit Jump-Befehle umgehen. Das war schon für manche nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Also das, was die Elektriker, weil ich habe ja mal Elektriker gelernt, alle schön lesen konnten, war ein Kopf. Ne? Das ist also das, was so ein Elektriker lesen kann.
Das hat sich ja auch damals nicht programmiert.
Nee. Nee, das war eine so Bit-Verknüpfung, sag ich mal, und logische Verknüpfung, wie Schutzschaltung, ne? Selbsthaltung bauen. Ja.
Aber je größer da die Programme werden, desto komplizierter wird das da auch, die zu verfolgen.
Ja.
Wenn man da bei den Betrieben dann durch den Code musste, und das waren große Anlagen, da war man schon lange mit beschäftigt.
Ja, also für normale, ich sag mal, Logik, die du vorher mit Schützen gemacht hast, die konntest du gut mit Kopf ablösen. War noch übersichtlich genug, um das nachzuvollziehen. Und ja, eigentlich dieser Debug-Mode, also das heißt, dieses Online draufgucken, konnte man dann sehr gut sehen, wie so die Schutzschaltung funktioniert. Ne? Umschaltungen, Verriegelungen und so weiter. Das kann man gut nachvollziehen. Und am besten konnte das natürlich die Amerikaner lesen, weil die ihr Elektroplan ist ja auch genauso gezeichnet, ne? Also so waagerecht. Ne? So, von links nach rechts. So ein Ladder-Diagramm ist, also eine Elektrozeichnung ist dort genauso gezeichnet wie ein Kopf. Für uns Europäer natürlich irgendwie ein bisschen schwierig. Ne?
Aber es ging ja.
Das stimmt. Trotzdem.
Da weiß man wenigstens, woher es kam.
Ja.
Wir zeichnen ja von oben nach unten. Genau. Von links nach rechts. Ja.
Genau. Das ist, die haben das so umgedreht. Genau. Die haben auch so richtig große Tapeten gehabt. Also nicht so DIN A4. 3. Wie so ein R und R und I. Sag mal, so eine große Tapete, wo dann alles aufgemalt ist.
Ja, wie die oder alten Nadeldrucker, ging das auch mit Endlospapier.
Ja, mit DIN A 3, genau, das wurde dann so runtergezeichnet, genau. Schicke Sache, ja. So, das ist also das, was ich da. Und später dann diese anderen Sprachen, die kennt ihr auch.
Ja, zum Glück kamen die ja mal irgendwann.
Ja, das Interessante ist ja, dass diese DIN 19239 1994 quasi unwirksam wurde.
Ja.
Also die wurde zurückgezogen laut Wikipedia. Das finde ich sehr interessant. Das heißt, die wurde nicht erweitert, sondern komplett durch die 61131 ersetzt. Und genau, da ist dann ST und AS in die Welt gerufen worden.
Genau. Da wurde es interessant zum Programmieren.
Ja. Da wurde es programmieren.
Ja, genau. Weil AWL ist, für gröbere Probleme oder hast du schon AWL genommen, aber das ist natürlich keine übersichtliche Sprache. Und vor allen Dingen war das AWL nicht kein Makro-Assembler, so wie man das heute bei Assembler-Programmierung kennt, sondern das war wirklich alles von unten nach oben runtergeschrieben. Strukturierung, ja, war halbwegs möglich, aber mit strukturiertem Text war das ja nah an eine Hochsprache dran. Oder ist an eine Hochsprache.
Ist, ja, genau.
Ja, vor allem war es schon mal deutlich besser lesbar.
Ja.
Das ist ja in dem AWL-Zeug nicht sehr recht zu finden.
Ja.
Sehr echt. Ja, es kommt jetzt auf die Anwendung drauf an. Ne? Also ich sag mal, wenn du mit in AWL irgendeine File-Operation machen willst, da brichst du dir wahrscheinlich die Finger und es kann keiner mehr lesen.
Ich glaube, das geht gar nicht, oder?
Oder geht das überhaupt? Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung.
Ja, du kannst ja mit AWL auch alles
Funktionen schreiben. Aufrufen, ja. Funktionsblöcke aufrufen.
War vielleicht früher nicht unbedingt üblich, weil du hattest nur Speicher, du hattest keinen File Operation. Weil
ja, es war dafür ja gar nicht gedacht. Also nee. Das ist ja schon richtig.
Aber heute können wir schon in AWL auch File Operation machen. Aber das
will ich ja nur nicht.
Nee, genau. Aber das kann
genauso
man schon.
Genauso wie in ST. In ST will man ja auch nicht wirklich File Operation machen.
Nee.
Muss man aber heutzutage leider.
Man kann es machen. Das funktioniert auch. Und in AWL könnte man das auch machen jetzt. Aber das hat ja nur, das ist nur deswegen, weil man zusätzliche Bibliotheken hat, die das können. und ein Betriebssystem drunter hat. Also die ganz ersten CPUen, die hatten da noch nicht mal ein Betriebssystem drunter, die konnten in AWL natürlich auch kein File-Handling.
Richtig.
Ja, klar.
Die hatten dann vielleicht einen remanenten Speicher, wo du reinschreiben konntest oder auf irgendeine Karte. Die war aber ja nicht lesbar, um sie dann in den DOS-Rechner reinzuschieben. Das konnte der auch nicht, weil die waren einfach binär, irgendwo lagen die Daten da drauf. Es war schon schräg. Wenn ich zum Beispiel, da kann ich mich noch dran erinnern, ich habe also Teach-In programmiert. Also Lernen eines Programmablaufs. Ne? Das habe ich dann da rein programmiert. Und dann haben sie zu mir gesagt, ja, dann möchte ich das ja aber nur einmal machen und dann soll ich das umkopieren. Habe ich mir 2 SPS geschnappt und habe das dann da hin und her geschickt und habe das dann eine Kopiermaschine gebaut, weil ich konnte das nicht kopieren sonst. Ich wusste das Format nicht und sowas. Und ich habe dann das Gleiche, also es war so eine Steckkarte, die konnte ich dann da reinstecken und dann habe ich das umgebaut, dass ich diesen Inhalt auf den anderen rauf kopieren konnte. Musste man zwei SPS haben, die das irgendwie konnten.
Sozusagen der Anfang der Redundanz.
Ja, es ging nur darum, weil ich konnte sie nicht, während des Laufens konnte ich sie nicht rausziehen. Das war das Problem. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch mit einer machen können, aber ich konnte während des Laufens konnte ich den Speicher nicht rausziehen. Musste also beide und habe dann über den Bus kommuniziert auf der anderen, das war dann auch noch ein Feldbus. Ist dann etwa gar nicht dran zu denken. Und der hat das darüber geschickt und hat das dann auf die anderen raufkopiert. Und dann hatte ich eine Kopie von meinem Teach-In. Das war super. Das würde man heute ja nicht mehr so machen. Also du sagst ja heute, speicherst das da als
File-Copy.
Ja. Ja. Irgendwo ab. Also das ist.
Jetzt hatte ich letztens erst gesehen, was man heute nicht mehr macht. Da hat doch tatsächlich ein Array in der Vorschleife gelöscht, anstatt einen Memset-Befehl zu nehmen.
Was hat er
einfach ein Array,
ja,
über eine Vorschleife gelöscht.
Ach so, ja.
Und, anstatt nicht, einfach ein Memset zu machen. Ne?
Auch alle auf Null, genau.
Ja. Was ja heutzutage auch schon recht gut ist. Früher gab es das ja alles nicht.
Nee. Das ist richtig. Das habe ich da auch. Initialisierung wurde über Vorschleifen. Dann wieder also zurückzusetzen, wenn da irgendwas vorher drin stand. Ja, und man hat ja auch nicht irgendwie nachgeladen. Also das, was ich dir gesagt habe, jetzt so ein Teach-In, das musste ich ja sagen. Ich habe 10 Programme, also 10 verschiedene Programme. Eins kann ich aufnehmen, dann habe ich dann dementsprechend das dahingestellt und konnte in das Array aufnehmen und dann lag das da in den Arbeitsspeicher. Und dann konnte ich das nur remanent abspeichern, also auch nur in ein Array reinspeichern. Und dieses ist, ja, lag binär irgendwo. Konnte ich ja nicht auf Dateisystem irgendwie machen. Und das ist genau das. Und wenn du denn so ein Array initialisieren willst, ja, eine Vorschleife, genau. Alles auf Null wieder zurücksetzen. Das kannst du nur über den Weg machen. Oder konntest du nur über den Weg machen. Und ich hatte auch keine HMI, sondern ich hatte da nur Tastenkombination. Ne? Halte diese beiden Tasten so lange gedrückt, dann lösche dieses Programm. So, das würde man heute ja alles gar nicht mehr so machen. Das ist alles so. Also so eine Tastenkombination wie damals die digitalen Uhren. So. Beide festhalten für 3 Sekunden, dann die andere dann fängt die an zu blinken. In der Zeit kannst du noch einen weiteren Mode einschalten oder so. Das war schon interessant. Aber mehr Funktionalitäten hatte man da eigentlich gar nicht. Und war schon fortgeschritten in der Zeit. Also war so um 90.
Solche Geschichten wie diese Ablaufsprache, dieses AS, ist mir dann eigentlich gar nicht so richtig über den Weg gelaufen. Es gab 1-2 Kunden, die dann gesagt haben, ja, das möchte ich unbedingt so haben, weil ich dann den Zustandsautomaten der Anlage genau gucken kann, wo ich gerade bin.
Ja.
Aus dem Grund kenne ich das auch nur bei einer Anlage, sonst habe ich das auch nie gesehen und auch nie selber angewendet. Also wirklich nur mal bei einer Inbetriebnahme gesehen.
Ja. Also ich habe das auch, ich habe auch mal in der Prozesstechnik gearbeitet. Das kommt wirklich daher, das ist auch eine Norm, SFC. Und witzigerweise habe ich das mal so einen Doktor aus der Prozesstechnik gezeigt. Und der hatte gesagt, ja, das kenne ich. Ich kann jetzt auch programmieren. weil da sind so die wie heißen die?
Transition.
Transaktion oder
Nein, Transition.
Transition, ja genau. Die Bedingungen dort, dass es einen Schritt weitergeht und sowas, konntest du auch Zeit gelesen, dass irgendwas verzögert ist und sowas. Das konnte der alles lesen. Das war richtig gut. Mit dem konnte, also in der Prozesstechnik könnte man das gut verwenden, aber ich habe das war nichts für mich. da denke ich doch lieber kontinuierlich. Ne? Also dieses Nacheinander irgendwie ist ein bisschen schräg. Aber
da denken Prozesstechniker anders.
Ja, für die ist das immer da ist irgendwo ein Anfang und ein Ende, ne? Und für mich ist ja immer so eine SPS, die arbeitet immer, ne? Also das ist so zyklisch. Das ist ja ein ganz anderes Denken irgendwie, ne? Ja. Fand ich überraschend, dass es da andere Leute gibt, die das dann auch lesen können.
Strange. Ja, und für Leute, die anders denken, wurde dann CFC erfunden.
Genau.
Was auch interessanterweise nie in die Norm aufgenommen wurde. Continuous Function Chart. Aber eigentlich häufig Anwendung findet.
Ja.
Heutzutage immer noch, glaube ich.
Ja, wirklich. Ich finde es immer schicker in CFC als in PUP. Also ich konnte mich an FUP nie gewöhnen und CFC das ist eigentlich das.
Würde ich auch unterschreiben. Ja.
Weil du Funktion malen kannst im CFC.
Ja. Genau. Ja, Funktionsblöcke in ST und den Ablauf oder die Aufrufe in CFC, das ist immer ganz schick.
Ja.
Aber das ist beim CFC halt wieder das Problem, dass die Aufrufreihenfolge dann musst du wieder darauf achten, dass es ordentlich durchnummeriert wird, was ja beim normalen FUP die Reihenfolge von deiner Zeichnung ergibt.
Ja, aber das ist Netzwerk, ne? Das ist dieses, genau, diese Netzwerke, die dann hintereinander abgearbeitet werden. Da ist es festgelegt, genau. Bei CFC nicht.
Das ist mir auch schon reingefallen, dass dann plötzlich sich die Aufrufzahlen, die Reihenfolge sich geändert hatte und dann hat man plötzlich ein Problem.
Ja.
Ja, bei CFC musst du nicht nur programmieren können, sondern auch zählen können.
Muss man auch noch denken zwischendurch.
Ja, zwischendurch, ja.
Tja. Ja, das wäre so CFC Vor- und Nachteile. Gegen CFC spricht eigentlich, für CFC spricht eigentlich die Sache, dass du komplett die Funktion zeichnen kannst in einem Plan, sag ich mal, ohne über irgendwelche Merker zu gehen, die dann irgendwo wieder aufgerufen werden und verarbeitet werden. Den meisten erzähle ich immer, ja, du kannst für einen Regler ein Feedback einfach so zeichnen, ne? Also von oben rum hinten raus und oben vorne wieder rein. Das ist zum Beispiel ein FUP nicht möglich, ne? Geht nicht. Kannst du.
Ja.
Bürgerspeicher, ja.
Und Prozesswerk kannst du eben halt nur eine Zuweisung machen. Ich weiß nicht, ob das heute noch begrenzt ist, aber damals war das so. Also eine Zuweisung, mehr geht nicht. Dann musst du ein neues Netzwerk aufmachen. Hat von euch hier jemand schon mal FUP?
Schon lang nicht mehr.
Ewig nicht mehr.
Ich auch nicht. Ich weiß es nur von damals, dass ich immer nur eine Zuweisung erlaubt war. Ich konnte keine Doppelzuweisung machen. Das heißt, wenn du doppelte Ausgänge setzen wolltest, das musstest du auch irgendwie über Trick machen. Ging nicht so richtig.
Ich müsste das schnell parallel zum Gespräch nochmal schnell ausprobieren.
Ob das möglich ist.
Sozusagen eine Live-Demo.
Ja, genau. Das war eine Live-Demo.
Live-Demo ohne Bild.
Ja, wir müssten uns bloß entscheiden, welches Tool wir testen.
Ja, das weiß ich auch nicht. Nee, aber das müsste ja eine Norm irgendwie, wenn es denn eins kann, dann würden die anderen das auch irgendwie können, denke ich schon. Aber das... fand ich den großen Unterschied. Also eigentlich, dass man das so komplett so zeichnen kann. Du kannst die Bausteine so hinschieben, wie schick ist. Kommentare mitten auf dem Feld positionieren. Also du kannst dann irgendwie so ein bisschen mehr an die Anlage anpassen.
Und das Netzwerk so riesig machen, dass ich auch kein Mensch mehr auskenne.
Ja, das gibt's auch. Also ich habe dann viele auch gesehen, die das alles in einen CFC-Plan reinschreiben müssen.
Nee, wenn du dann 3 Wochen zoomen musst, bis du dahin kommst, wo du hin willst.
Ja.
Was ich immer ganz schick finde oder was ich immer ganz gern erzähle, ist, dass in ST kann man halt, ja, das ist so die Entwicklerebene, also in Firmen sehe ich das irgendwie mal so, und CFC oder halt auch FUP wäre dann so die Projektierung oder die, ja, Zusammenbauen der Komplettfunktion, ne?
Ja. Genau. Du hast ja irgendwie so eine Entwicklerebene, die da irgendwie Funktionsbausteine und Funktionen bereitstellen und die Projektierung verwendet die in den Anlagen. Genau. Wäre so eigentlich auch mein Gedanke, wie man das am besten verarbeiten kann. Und vor allen Dingen kannst du diese Libraries, das in Libraries packen und dann halt getestet den Projekteuren zur Verfügung stellen. Ja. Das wäre der Traum, dass es auch so gemacht wird. oft aber nicht. Also mehr wird. Ich sehe es immer noch oft, dass ein Grundlagenprogramm genutzt wird, was genauso wie ein Projekt, ne, was es damals gegeben hat.
Oder wird genauso wie aber. Das aber fehlt.
Genau. Das kommt schon gleich.
Nee, bis auf. Genauso wie bis auf. So, und dann wird dieses Projekt als Grundlage benutzt und wird dann so lange dann rumgefummelt, bis es denn dem Auftrag entspricht.
Und man dann feststellt, dass Version 0 ein Problem hatte.
Genau. Und darf dann den Fehler nochmal finden, weil wir den letzte Woche schon auf der Anlage vor Ort gefunden haben.
Richtig, auf jeder Anlage.
Ja, das ist irgendwie nicht die richtige Vorgehensweise, aber so wird es gemacht.
Häufig, ja.
Ja. Nicht überall, nee. Das wäre jetzt fies, ja. Aber sieht man noch.
Es hat sich Gott sei Dank schon ein bisschen mehr getan in der Richtung.
Ja, definitiv. Ja, das Schöne ist, was ich feststellen durfte, man sucht zum Glück nicht mehr viel in AWL. Ich habe vor ein paar Wochen probiert, ein sehr einfaches Programm in allen Programmiersprachen mal zu umzusetzen. Ist mir am Ende auch gelungen, aber das war echt so die Dinge, die man ewig nicht mehr gemacht hat wie AWL. Da hat man sich schon ganz schön Mühe geben müssen und viel nachdenken müssen am Ende.
Wie man das denn macht, ja?
Ja, genau. Also ja, aber ich sag mal, am Ende musst du ja auch diese ganzen Dinge wie Jump oder Next oder was weiß ich, was es da alles gibt, dann musst du erstmal wieder drauf kommen, dass es das gab. Also das ist bei mir komplett in Vergessenheit geraten. Oder auch dieser Load-Befehl in AWL.
Ja.
Das war bei mir weg aus dem Hirn.
Ja, okay, du hast praktisch so ein, es war ganz nett bei der Diagnose, du hast ja immer so einen Akku gehabt. Also du hast immer hast du das ein Bit irgendwie in der Hand gehabt oder ein Wort oder was auch immer. Und das hast du einmal geladen und damit arbeitest du immer so runter weg, das ist dann der Akku. Dann machst du genau auf diesen Ding immer eine Operation mit dem Vergleich, mit dem Set, Store und sowas alles. Und ja, das ist ein ganz anderer Programmierstil, wenn man so will. Ne? Da bist du so nah dran, dass du eigentlich ja fast so Prozessorregister denken müsstest. Ne? So ungefähr ist das. Und daher kommt das wahrscheinlich auch ursprünglich, dass man damals kein Betriebssystem hatte, sondern eben Prozessoranweisungen. Die kommen dem ja schon sehr nah. Ne?
Ja.
Hast du nur mit Registern gearbeitet. Und bei der Hochsprache hast du eben beliebig viele Variablen. Ne?
Links einfach an. Ja.
Dafür hast du dann ganz andere Probleme.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber die wenn man jetzt sagt, ja, in AWL so eine If-Statement einfach mal abbilden, ist nicht so ganz easy, ne? Also die wirst du nicht so also
wie habe ich nicht so aus dem Arm geschüttelt.
Nicht so als ST-Programmierer schüttelst du das nicht so aus dem Arm. Wenn du AWL-Programmierer bist, ja, aber so selber musst du erstmal wieder darauf kommen, dass diese diese Abfragen, ob sie gleich oder ungleich, und dann musst du einen Teil überspringen und den anderen ausführen und den anderen nicht ausführen und sowas. Das ist schon ein bisschen andere Gedanken.
Und ganz wild wird es dann, wenn du zurückspringst.
Das gibt's auch, ja. Aber das sollte man nicht so oft
nachmachen. Sollte man nicht tun, aber dann wird es ganz wild.
Ja, ist auch möglich, wenn es dann auch nur zwei Zeilen sind oder so. Das funktioniert auch, also das geht auch. Aber du musst ja immer musst ja irgendwann mal daran vorbeikommen. Wenn es dann nämlich nicht vorbeikommst, dann bleibst du genau. Dann hast du so eine Endlosschleife.
Das ist ein ST-Einzeiler, while true, ne?
Ja, genau. Ja. Das kannst du da auch bauen, genau. Aber das ist dann so wie ein ABL auch der Rücksprung, genau.
Ja. Ja, okay. Der Endlosschleifen kannst du dann am Ende überall bauen. Ja. Wenn du keine Abbruchbedingungen hast, ist es immer doof. Das geht sogar in ganz anderen Programmiersprachen.
Dabei ist das ja gar nicht so schwierig.
Endlosschleifen.
Ja.
Stimmt. Macht man gerne mal. Ja.
Das ist auch das, wo der berühmte Wachhund immer zuschlägt.
Ach, den gibt es auch noch, ja.
Gab es auch mal bei Steuerungen diesen Wortstock, der da irgendwie gesagt hat, hey, hey, geht
ja nicht. Ja, gibt es ja auch noch überall. Ja, der somit muss ja auch irgendwann mal wieder zurückgesetzt
zubeißen
werden.
Zubeißen.
Ja. Ja. Zubeißen. Einmal zurückgepfiffen werden. Ja. Sonst kommt er raus aus seinem
Häuschen. Aus seiner Hütte.
Genau. Der muss ja mal einmal wieder zurückgepfiffen werden. Ja, diese Funktionalität, das ist ja für uns Realtime-Programmierer irgendwie schon so fest drin, ne? Aber das merkt man sehr oft bei Leuten, die nicht aus der Automatisierung kommen, dass das also Informatikstudenten oder wie auch immer, die machen sowas gerne mal so Weilschleifen und Repeat-Schleifen in so Programm rein und sagen dann, ja, dann muss das aber mal fertig werden, und dass das SPS-Programm sowieso schon zyklisch läuft, ist da irgendwie nicht so. Das ist ein ganz anderes Denken, ne?
Das lernen die dann aber relativ schnell. Aber ja, das hatten wir öfters, dass dieses Task-Handling von den Betriebssystemen wie Windows, dass das da einfach so drin ist, dass man sich dann wundert, dass es Steuerung nicht so macht.
Ja, genau. Und dann so unbegreiflich, dass das. Ja, in Windows klappt das ja, ich schreibe das so runter, das kann der, und dann, wenn ich das dann so in auf SPS mache, dann geht das nicht. Das ist dann die Erkenntnis dann am Ende. Das muss man dann erstmal, das ist die erste Berührung. Ja, aber dann, okay,
das ist ja. Aber für uns gab es das ja genauso nur andersrum. Also heutzutage, ja, genau. wenn da an die Programmiersprachen JavaScript oder, also gerade so die aus der IT kommenden Dinge, so die anschaust, die so überhaupt nicht zyklisch ablaufen, die immer mehr in der Automatisierungstechnik auch zu finden sind. Also ich denke jetzt gerade an Visualisierung zum Beispiel. Da wirst du irre, wenn du auf einmal von dem nicht zyklischen, also von dem zyklischen aufs nicht zyklische, sondern aufs
eventbasierte
umspringst. Da wirst du bescheuert am Anfang.
Ja, ja, ja. Ja, weil du gar nicht vorstellen kannst, da muss doch irgendwo ein Task laufen, der die ganze Zeit.
Genau. Genau.
Ja. Genau. Das kann doch gar nicht sonst funktionieren.
Genau, es geht sonst gar nicht. Und das ist andersrum ist war das dann genauso.
Voodoo-Logik ist das.
Ja. Das ist schon schräg dann, ja, genau. Ja. Ja, was haben wir noch?
Ist bei euch auch so warm? Ich muss da noch was trinken zwischendurch.
Ja.
Oh, hier geht's.
Ja, sonst die anderen über AS haben wir ja schon gesprochen, Ablaufsprache oder SFC ist das, ne? Ja, da haben wir gesagt, das ist eine Statusmaschine, ist ganz nett, ne? Da kann man gut mit arbeiten. Haben wir auch schon zusammengefasst. Ja, das
aber mach doch, ich lasse mich gerne belehren, aber AS, werde ich nicht nachgefragt oder Habe ich ewig nicht mehr gesehen.
Aber auch wenn man jetzt davon ausgeht, dass dass ganz viele Programme ja trotzdem irgendwo Zustandsautomaten sind, kommt eine Melodie.
Oh ja, das war das Intro.
Ja, nochmal so einfach, um den Zustandsautomaten zu begrüßen.
Ja.
Ja.
Ich würde auch jetzt keinen Zustandsautomaten mehr eben in diesem AS reintippen. Das schreibe ich schneller in ST.
Das ist richtig.
Ja, und du hast ja das Konstrukt Case. Und kannst damit auch schick arbeiten, wenn du willst. Also das sollte ja auch kein Problem sein. Das heißt, wenn du im Online-Editor den, wie heißt das noch? Flow Control oder das einschaltest, dann sieht man das ja auch. Also in welchem Case er sich gerade befindet. Also
man sollte vielleicht einfach auch vermeiden, diese einzelnen Zustände dann als Zahlen zu definieren, wie man es früher halt gemacht hat.
Ja.
Dann findet man sich auch halbwegs gut zurecht.
Ja. So mit Enumeration ist das ganz nett.
Ja. Das gab es ja früher auch nicht, solche Sachen.
Geben schon besser. Ja. Ich glaube, geben schon, aber das wurde halt eingespart, weil es war am Ende Speicher. Ne?
Ja. Nee, Speicher ist es gar nicht mal. Das ist ja.
Also man hätte ja mit Konstanten arbeiten können oder.
Enumeration sind am Ende ist es ja nur deine Entwicklungsumgebung, aber das. Weiß ich nicht, hat man sich nicht. Warum hat man dann sonst nicht symbolisch programmiert, sondern immer adressbezogen? Da ist man auch mit angefangen. Also ich bin so angefangen, weil das hat sich erst. Und die Automatisierung hinkt der Informatik ganz schön hinterher. Ist eben halt.
Was in manchen Punkten auch gar nicht so falsch ist.
Also ich wollte gerade sagen, das ist ja auch eine Frage der Anwendung. Also muss es alles können, was in der IT möglich ist? Das sehe ich halt auch.
Ja.
Als fraglich an. Es muss immer mehr können oder soll immer mehr können.
Ja.
Die SPSN. Ist die Frage, wo das noch hinführen soll. Ne?
Ja.
Am Ende stehen halt auch wieder irgendwelche Server.
Genau. Und das ist ja jetzt auch schon die gleiche Entwicklung inzwischen. Das, was PCs mal abgestürzt sind, weil die Software schlecht war, das hast du jetzt an Maschinen ja teilweise auch schon, weil das so komplex ist.
Ja.
Dass du eben nicht mehr diese Stabilität drin hast, die früher drin war, weil du halt nichts anderes machen konntest.
Ja, genau. Wenn du irgendwelche Fälle nicht abgedeckt hast und du willst jetzt immer mehr Speicher allokieren oder vergessen hast, wegzuschmeißen, das geht zwar jetzt in den anderen Sprachen nicht, aber wenn du dann in C oder sowas machst oder C++, dann kannst du das dann, ist das denn schon ein Angriffspunkt, um Speicherlecks zu produzieren, die denn die Maschine zum Absturz bringen? Ja.
Mhm. Richtig. Oder du hast dann irgendwelche Bibliotheken eingebunden, wie jetzt gerade in C++. Das ging mir mal so. Du schaltest die Applikation aus und dir fehlen 4 Byte. Und du weißt nicht, woher es kommt.
Ja, schön.
Da kann man sich lang damit austoben.
Ja.
Nicht schlecht, ja. Ja, aber C und C++ ist soweit ja auch so ein bisschen offen. Obwohl C und C++ ja eigentlich in der Informatik nach unten geht. Das war mit Pascal genauso früher, ne? Also da, wo Pascal, also ST als Pascal ähnliche Sprache aufkam, war das schon gestorben, da kam C. Und jetzt stirbt C, jetzt kommt C in der SPS-Programmierung wieder nach oben, sag ich mal. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft mehr C machen. Das ist Fakt auf den neuen Maschinen.
Oder andersrum, dadurch, dass es die Sprachen jetzt gibt, kommen viele dazu, Steuerungstechnik zu verwenden anstatt PCs.
Ja, genau. Ja. Und dann wird es notwendig, eben halt eine Hochsprache zu haben, die mehr kann als den strukturierten Text. Das ist notwendig wahrscheinlich. Und für normale Automatisierungsaufgaben wird es diese strukturierten Text wahrscheinlich noch lange geben. Sollte es auch noch lange geben, bevor sich alle am C ran machen. Ja. Und die Maschinen immer unsicherer werden. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Zu Sprachen.
Da gibt es so viele. Es gab ja auch mal so einen Steuerungshersteller, der hat mal versucht, mit einer Java-Runtime auf der Steuerung zu punkten.
Ja. Genau.
Mit den Problemchen, die halt das mit sich bringt, ja.
Ja, da gab es eben halt so einen Garbage-Connector auch, ja, genau. Das war natürlich nicht so schick, ne, weil da ist dann keine Echtzeit mehr möglich, ne, also das ist dann...
Sowieso nicht, dafür war es ja auch nie gestanden.
Nee.
Aber überhaupt da so eine Runtime drauf zu bringen zu wollen und das dann, ja.
Ja, schon eine Herausforderung, ja.
Kann man ja, machen.
Aber ich sag mal, diese, also Java als solches, als Bytecode, war ganz nett, aber es war ein bisschen schwerfällig auf der Steuerung, aber was ich gerne heute haben möchte, ist immer noch Python auf der Steuerung, also wirklich auf Steuerung direkt solche Skriptsprachen auszuführen, das wäre schon gut.
Dann muss ja nicht gleich eine Runtime reinhacken.
Ja, genau. Ja, und da sie ja C vertragen kann, ist es nur eine Portierungsaufgabe, also es ist lauffähig, das steht nicht außer Frage. Es muss nur eine Portierungsaufgabe sein. Auf die ganzen verschiedenen Plattformen. Rumgeistern und dann muss man das, wäre es ganz nett, Python da drauf zu haben als Sprache. Mhm. Oder vielleicht noch besser, so die Nachfolge von C oder C++ wäre sowas wie Swift oder so, ne? Oder irgendeine andere Sprache.
Ja, da kommt man ja eigentlich schon in eine Gegend, wo man mal fragen muss, ob das wirklich noch SPSen sind, oder?
Nee, dann ist das wahrscheinlich dann nicht.
Das fängt ja bei Python schon an. Also Python ist ja schon sehr mächtig, sage ich mal. C natürlich auch.
Ja.
Und Python ist auch genauso unübersichtlich wie C.
Findest du?
Ja, kannst genauso viel Mist machen.
Ja, richtig. Und du siehst es halt genauso wenig, ne?
Ja, irgendwann siehst du es.
Ja.
aber das ist halt so die Frage, ist das noch SPS? Ne? Also.
Ja, das weiß ich nicht.
Ist das noch SPS oder kann das weg?
Ja.
Schöner Titel. Ja.
Ich weiß. Wir
sind schon gar nicht mehr bei History, fällt mir gerade auf. Das ist ja schon The Future.
Ja, das ist immer noch Sprache, aber die, die Sprache selber. Ich weiß, zum Beispiel hat man in den 2000er oder ab den 90er natürlich irgendwie versucht, dem Windows-Rechner selber, den man da sowieso schon hatte, irgendwie zu sagen, ja, du bist jetzt auch ein Echtzeitsystem. Ne? Da gab es Einsteckkarten und man versuchte den Windows-Rechner irgendwie dazu zu bringen, harte Echtzeit zu machen. Und hat er nur noch den Feldbus gehabt. Und im Prinzip ist jetzt das so, dass die SPS immer mehr kann. Das heißt, das ist der Rechner und hat ein echtes Laufzeitsystem, ein Echtzeitsystem auf natürlich schon included out of the box. Und in diese Richtung wird sich das dann auch entwickeln. Viel mit der SPS erledigen. Aber die Hauptaufgabe, es muss immer ein Echtzeitsystem bleiben und die Hauptaufgabe der Steuerung muss dieses Echtzeitsystem und ungestört auch von einem Python-Skript arbeiten können. Und nicht, wenn es da irgendwie eine Dateioperation macht oder einen Webserver startet oder was auch immer, dass es dann die Steuerungsaufgabe nicht mehr übernimmt. Möglich sein.
Oder ich mal wieder irgendwelche Variablen falsch deklariere und darauf zugreife und mich wundere, warum jetzt da 0 drin steht.
Ja. Das von außen, ja genau. Das muss ja alles ein bisschen gekapselt werden. Richtig. Und jetzt mit dem neuen Prozessorsystem, wo du einen Mehrkernbetrieb hast, so musst du sowieso überlegen, was du da jetzt.
Wo du hingreifst.
Ja, und wann. Threading und musst das irgendwie abschließen und so. Aber okay, das ist dann wirklich Betriebssystemgeschichten. Ne? Vielleicht gibt es ja auch nochmal eine Sache, wo eine Episode, wo wir dann mal über die Betriebssysteme sprechen müssen. Gibt es ja auch verschiedene Realtime-Betriebssysteme, die es also auf dem Markt gibt. Ja. Und sonst würden wir, sind ja auch schon, ja. Aber schon 40 Minuten. So lang wollen wir ja gar nicht.
Deswegen war vorhin das Outro schon da.
Ja, genau.
Ja.
Wollte Feierabend machen.
Das sagt eigentlich, hey Jungs, ja. Aufpassen.
Macht mal gleich auflegen.
Ja, als nächstes Punkt habe ich dann hier auch nochmal, nochmal anders gefragt, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen zu den Sprachen oder so? Fällt mir euch noch was Wichtiges ein?
Nö. Kann weitergehen.
Kann weitergehen. Da habe ich hier als nächsten Punkt nur noch den News hier stehen.
Das sind gar keine News mehr?
Nee, weil wir...
Genau. Hannover Messe war.
War.
War. Irgendwann im... Oje, wann war die denn?
Schau, so lange ist der schon her.
Ja, genau. So lange ist der schon her. Ja. 2. Juni habe ich hier einen Bericht. Da war es aber schon, glaube ich, vorbei. 17. bis 21. April, da oben steht es doch. 2023, okay, das ist nächstes Jahr. Egal.
Ja, aber im April ist die doch irgendwann im...
Ja, ich denke auch.
Ja. April. Genau. Also sie war im April.
Ja, denke ich auch. Und jetzt haben wir schon...
Ja, dieses Jahr war auch so ein kleines Terminproblem mit Messen. Ich merke mir das gar nicht, wann die eigentlich genau sind.
Ja.
Nachdem die zeitlang einfach ausgefallen sind, hat mir das irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm.
Das geht mir ähnlich, ja.
Ja, also ich war nicht da. Keiner von uns war da.
Genau.
Alle was zu tun gehabt. Und ja. Das weiß ich nicht, wo sich das dahin entwickelt. Aber ich finde sie für Norddeutschland immer noch sehr wichtig, die Messe. Auch für SBS, also ich fand die immer sehr, sehr wichtig. Sonst hast du nämlich für den norddeutschen Raum eben halt nur die, ja, du müsstest immer nach Nürnberg fahren. Da geht es eben halt nur um SBS. Fast nur um SBS.
Ja, Hannover Messe, haben die auch viel, also geht das mehr in Richtung IT oder war das immer schon, nee. Also ich...
Nee, da war vorher noch die CeBIT, da ging es um IT.
Ja, aber wenn ich so die Topics lese, ne?
Ja.
IT-Sicherheit, KI, Machine Learning.
Hannover ist schon immer ein bisschen allgemeiner.
Ja. Naja, aber du hast aber trotzdem Hallen gehabt, wo du nur SBS-Steuerung hattest.
Ja, aber ich finde das halt schon, die Topics zeigen ja, in welche Richtung sowas geht. Ne?
Ja.
Dass da immer mehr Themen auftauchen, ja, die eigentlich schon mehr Richtung IT oder andere Hochsprachen benötigen als eine herkömmliche SBS-Sprache.
Ja. Stimmt wohl, ja.
Das ist schon ganz interessant. Ja, schöne Fakten habe ich noch rausgesucht.
Ja.
Und zwar habe ich mal geguckt, was ist so 2019 da abgegangen und was ist 2021 abgegangen. Aussteller gab es 2021 2500 und 2019 6500. Also es hat massiv abgenommen. Besucher war ähnlich mit 75.000 2019 und 215.000 2021. Allerdings gab es noch 15.000 angemeldete oder registrierte Online-Zuschauer bei diesen Events, die da immer machen. Da tragen Leute was vor, oder?
Ja, ja.
Genau. Da bin ich echt mal auf nächstes Jahr gespannt, so ein bisschen, oder auf die nächsten Messen. Ob das dann noch ein Angstzustand war, ne? Also gehen wir dahin, wird sie doch abgesagt. Wie geht der Mist mit den Themen, die wir die letzten 2 Jahre hatten, weiter?
Ja.
Oder ist es wirklich so geworden, dass die Firmen das für, oder viele Firmen das für nicht mehr notwendig halten? Bin ich mal gespannt, wie zum Beispiel Nürnberg da im November die Zahlen bekannt gibt.
Ja, ich auch. Also ich werde auf jeden Fall mal hinschauen.
Ist ja der Nachbar.
Ja.
Ja, so weit weg ist es so, nicht.
Aus dem Fenster gucken, hast du vorbeigeschaut.
Ja, ach ja.
Genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da Chance haben, hinzukommen. Ich glaube nicht.
Nee, wir haben eine andere Branche und die ist natürlich im August dran. September dran.
September,
Anfang September. Und das ist in Hamburg. Und da weiß ich gar nicht, ob wir. Aber natürlich, vielleicht einen Tag Hund gucken. Aber der Aufwand für aus Norddeutschland dahin zu fahren für einen Tag ist sehr groß. Finde ich jedenfalls. Also das ist ja genauso wie für dich, Patrick, wenn du sagst, du sollst an eine Hofermesse kommen für einen Tag. Ja, das ist genau das Gleiche, ne? Also du huscht denn da über, also musst sehr früh los. Dann bist du, weiß ich, kannst das ja um 10 Uhr schaffen oder so mit so einem ICE, mitten in der Nacht los. Um 4 Uhr oder 5 Uhr. Und dann kannst du da hinfahren und 10 Uhr, 11 Uhr da. Und um 18 Uhr wieder weg, ist ein sehr langer Tag und du huscht dann über Messe und kriegst auch doch nicht alles mit. Ist sehr anstrengend. Also normalerweise müsste man denn da eine Nacht machen. Also zumindest 2 Tage.
Ja, und da zahlt es dich dann dämlich.
Ja, genau. Also von daher ist für uns immer in Norddeutschland das sehr, sehr wichtig. Ich habe das dieses Jahr auch gar nicht so auf dem Zettel. Nee, da war ja auch irgendwas. Ich weiß es
nicht. Nee, da waren wir gar nicht
verfügbar. Wir wären sonst wahrscheinlich dahin gefahren, aber das ist war irgendwie, da ist irgendwas in die Quere gekommen.
Ja, du warst im Urlaub?
Ach so, der, ja. Da ist das.
Ich war allein im Büro.
Ja, nee, dann geht das wieder.
Und wurde überhäuft mit Arbeit.
Ja, stimmt. Aber das ist sonst ist natürlich Hannover Messe eine wichtige Sache, finde ich auch. Vielleicht schaffen wir das mal wieder. Mal gucken. Werden wir sehen. Ja, dann habe ich wollte ich eigentlich noch immer einen Punkt dazwischen machen, den haben wir ja nicht aufgeschrieben. Das war so ein ich wusste jetzt nicht, wie wir den nennen, aber wenn wir das mal online machen, mir ist nur eingefangen, so Grappelkiste oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, was dir einfällt, was du was ihr gut benutzen könnt oder was dir in der Woche oder in den Monat mal über den Weg gelaufen ist, an Tools oder tolle Sache oder sowas, könnte man hier dann einfach mal kundtun. Und mir ist ein Podcast über den Weg gelaufen, der heißt Python-Post Podcast. Und witzigerweise haben sie in dem Podcast über Realtime gesprochen. Wenn einen Python nicht interessiert, muss man da nicht alles durchhören. Stunde und 20 fangen die an, über Steuerung zu sprechen. Und wie so ein IT-Mensch jetzt die Echtzeit sieht und Versionierung und so weiter, könnt ihr aber gerne mal reinhören. Das ist die Serie heißt, kann ich gleich nochmal sagen hier. Das Ding heißt Sendung. Einmal heißt der Python Podcast und das Ding heißt Röntgenleser mit Python. Dort in der Stunde 1, 20, Minute 20 fangen die damit an, über Realtime-Anbindung zu reden. Und das fand ich ganz interessant, wie die Leute mal so über SPS denken. Kann sich jeder mal gerne reinhören. Und sonst, wenn ihr noch was habt, könnt ihr das hier gerne auch nochmal loslassen. Aber ihr wart natürlich jetzt nicht vorbereitet.
Nee.
Die Woche ist auch nicht viel passiert. Ich habe ganz normal meine Arbeit gemacht.
Ja.
Da arbeite ich immer mit ganz mysteriösen Tools.
Ah, okay.
Ja, die hat ja auch gerade erst angefangen, die Woche.
Das stimmt, wir sind erst am Dienstag. Ja, ja. Ja. Nee, aber nächstes Mal können wir. Ja, also, das wäre so ein Podcast-Tipp oder was auch immer. Also, auch Lesetipp oder Tools-Tipp kann man hier alles niederlassen. Das wäre so eine Rubrik, die wir dann vielleicht noch mal aufnehmen können.
Ja, klar.
Und ja, sonst würde ich jetzt das Ende einleiten.
Ja, ist auch schon 8.
Ja, stimmt. Wir sind jetzt fast die Stunde gleich voll. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja eine Riesenlange. So viel Platz haben wir für dieses Array gar nicht vorgesehen, oder?
Doch, ist genug allokiert.
Ja.
So ja. Viel allokiert, dass wir sogar unter info@nerdarray neue Ideen aufnehmen würden.
Genau.
Falls sie uns mal ausgehen. Also immer schön her damit.
Und die Ideen, die uns nicht sind, die first dann der Garbage Collector.
Ja. Richtig. Ja, wir schieben dann Zwischenstellen ins RE. Ja. RE-Stelle 3,4.
Ja, also mehrdimensional gehen wir auch noch rein.
Ja, genau. Das ist nicht schlecht. Ja. Wäre möglich.
Ja, stimmt. Können wir machen.
Müssen wir noch eine Funktion für schreiben.
Ja,
die das umbaut. Ah, hast du schon. Sehr gut.
Nennt sich Linked List.
Ah.
Nicht schlecht.
Gibt's alles schon.
Ja gut, dann würden wir den für heute schließen und wollen wir uns verabschieden. Und
dann darfst du auch das Auto nochmal einblenden.
Ja, das möchte ich auch nochmal einblenden. Und eine schöne Zeit allen Zuhörern und ja. Ich hoffe,
bis zum nächsten Mal.
Hat allen gefallen und bis zum nächsten Mal, ja. Dann sage ich auch Wiedersehen.
Adios, muchachos.
Ciao, ciao.